Haus Ahr bei Wesel. 6. Oktober 1855. Samstagabend. Es war ein wahres Glück, dass, als ich eben den Brief schließen wollte, den ich Ihnen gleich nach Empfang des Ihrigen schrieb, unsere Nachbarn vorgefahren kamen, die ich vom Fenster aus zum Bleiben bitten musste. Als sie sich nicht halten ließen und ich ganz träumerisch in den Regen sehe, grüßt mich von unten der Pastor und ein dicker Baron. Gott weiß, was unterdessen das ganze Blatt voller Dintenflecken gemacht hat. Ob die ärgerlich hingeworfene Feder oder ein Böser? Vielleicht ein guter Genius, der nicht wollte, dass ein so harter Brief auf so viel Freundlichkeit antwortete. Da diese Zeilen Sie noch in der Atmosphäre von Wahrheit und Frieden treffen sollen, die einen ungeratenen Menschen selbst wohltätig berühren muss, eile ich mich, durch etwas Milderes zu ersetzen, was in einer finsteren Stimmung entstanden und vernichtet ist. Wie oft mein Gemüt sich in einem Tage von tiefster Trauer zum höchsten Übermut ändern kann, würde Sie, einen Freund spanischer Damen, selbst erstaunen. Froh bin ich aber auch jetzt nicht. Aber zum wenigsten habe ich nicht mehr verzogene Lippen und sehe nicht nur schwarze Trauerfarbe. Sie können sich gewiss nicht denken, dass mich Ihr Brief sehr traurig gemacht hat. Ich wusste wohl, dass Sie mir schreiben würden und hatte mit Ungeduld auf einige Worte von Ihnen gewartet. Sie sagten mir ja nicht einmal, wohin Sie gehen wollten. Nun bilde ich mir ein, einen sicheren und genauen Messer anderer Gefühle in mir selbst zu haben. Und viel oder wenig Worte machen mich nicht irre in der Beurteilung der mir entgegengetragenen Liebe. Dass ich an Ihre Neigung nicht recht glaube, obgleich mir dieselbe, wie sie eben ist, Freude macht, haben Sie aus meinem leichtfertigen Briefe gesehen. Auch jetzt lieben Sie mich nicht. Sie haben vielleicht sich vorgenommen, mein Herz zu erobern, weil man Ihnen sagte, das sei eine Mühe, wenn auch nicht der Mühe wert. Sie haben im Kopfe sich vielleicht ein wenig verwundet. Und dabei bleibt es stehen. Ich bin gar nicht eitel, so sehr ich auch den Anschein haben mag, es zu sein. Ich weiß, dass mein Gesicht keinen Menschen mehr gewinnen kann. Ich bin nicht schön, nicht hingebend, und wer mich nicht kennt, kann wenig für mich fühlen. Außer, dass Sie mich nicht kennen, möchte ich sogar behaupten, dass Sie bei näherer Bekanntschaft mich nicht lieben würden, denn Sie sehen in mir ein einfaches, frohes Geschöpf, und doch hat viel Gesundheit der Seele und des Körpers dazu gehört, meine angeborene Neigung zur Trauer, mein fürs Leben untaugliches Gemüt insoweit zu zwingen, dass ich zeitweise den Mut und den Glauben habe, das Leben zu genießen. Ich bin, soweit ich zu denken vermag, einsam und freundlos gewesen. Solange ich einen Gott hatte, habe ich ihm meine Tränen ausgeweint und mein Leid gesagt. Jetzt bin ich zwar ganz anders, aber statt Unruhe und Angst habe ich selten Frieden, wohl aber eine trostlose Leere, einen Unglauben, eine Gleichgültigkeit, kurz nicht Glück. Wenn Sie eine Frau sich nehmen, müssen Sie zuerst eine schöne Frau haben. Nach allem Schönen, was mir gesagt worden ist, hätte ich glauben können, ich sei imstande, einen Mann durch mein Äußeres zu fesseln. Ich habe aber früh gewusst, was an mir war und dass die Liebe der Menschen mich wohl verklären konnte, dass ich aber darum blieb, wie ich bin. Das heißt, ein Leuchtwürmchen in großer Ausgabe, grau und unschön, das aber in heimlicher Dunkelheit aufglüht, um dem einsamen Spaziergänger im Walde lieb und freundlich zu erscheinen. Dann sehen sie darauf, dass ihre schöne Frau glücklich ist. Sie wird glücklich bleiben. Schmerz wird ihr etwas so Fremdes sein, dass sie erstaunt ihnen davon sprechen wird. Als ich ihren Brief gelesen hatte, versetzte ich mich einen Augenblick in ihre neue Heimat. Ich sah mich da sitzen, ganz blass und traurig, und fühlte, wie mein Herz zusammengekrampft war, so dass ich nicht wusste, war es mein eigenes, das so eingeschnürt war, oder das meines Bildes. Sie denken wohl nicht, dass ich so viel Liebe nötig habe, wie kaum ein ehelicher, ja nicht einmal ein wilder Mann aufwenden kann. Und Sie wissen ja, wenn noch nicht durch sich selbst, doch jetzt durch mich, dass Sie mich nicht lieben können. Wenn ich ja zu Ihrem Vorschlage sagte, brauchten Sie mir nicht 6 Monate des Jahres zu schenken. Wenn ich Sie lieb hätte, wollte ich immer bei Ihnen sein, und Ihre Heimat wäre mir so teuer, als wäre ich da geboren und hätte geträumt, gehofft und geglaubt, wie ich es hier in meinen jungen Jahren getan. Ich kenne keine Vernunft, keinen Grund, keine Veranlassung, die mich mein einsames Leben könnte opfern lassen als Liebe. Das klingt lächerlich, wenn man 24 Jahre alt ist und wenn man beinahe sicher weiß, dass Liebe ein Märchen ist. Aber es ist auch das einzige Märchen, das ich mir gern vorerzähle. Wann ich abreise, weiß ich noch nicht. Von Mums habe ich noch keine Nachricht. Ich suche Julius zu bereden, mit mir direkt nach Paris zu gehen. Meine süße Schwester hat leider nicht Kraft und Wohlsein genug, mitzugehen. Ich hoffe, dieser Brief trifft sie noch in Detmold. Vielleicht sehen wir uns in Paris zum letzten Mal, und einmal möchte ich sie doch noch sehen. Ich bin Ihnen recht gut. Sie wissen, ungeratene Menschen hat man immer lieb. Und wenn ich irgendwie an Ihre Neigung glaubte, so verdankte ich Sie gewiss meinen schlimmsten Fehlern. Das ist aber hübsch, dass wir unnützen Leute doch etwas vor anderen voraus haben. Wenn Sie mir noch einmal schreiben wollen, so tun Sie es. In Paris haben Sie mich doch nach 2 Tagen vergessen, und das verdenke ich Ihnen nicht. Ich bin selbst so treulos wie die Welle oder der Wind, und weil die Ehe die Ewigkeit ist, fürchte ich mich vor der Ehe und der Ewigkeit. Eine Frau hat wenigstens ein Gewissen, aber ein Mann erachtet solches für Torheit und pflanzt lustige und bunte Blumen auf das Grab der ehelichen Treue. Ich möchte darum mein Lebtag nicht lieben, sollte mich Verlust zu Tode betrüben. Adieu, lieber Georg. Seien Sie recht gut gegen Ihre alte Mutter. Ich bin bange, Sie verehren sie nicht genug. Hätte ich eine Mutter, sie dürfte keine Tyrannin sein, die sollte eine glückliche Frau sein. Und die Ihre ist für Sie so zärtlich und nachsichtig. Verlassen Sie sie nicht so schnell und denken Sie nicht an andere, wenn Sie bei ihr sind. An mich dürfen Sie mal denken. Das ist ein unschuldiger und guter Gedanke, denn trotz aller Verkehrtheit bin ich der Achtung eines Mannes würdig. Ich meine, Ihre Mutter hätte im Sessel gesessen und geschlafen, als Sie mir schrieben, mit einem Buch auf dem Schoß. Sie haben ihr doch ein Kissen und ein Fußbänkchen gebracht. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Sie beim Namen genannt habe, weil sie mein Verwandter sind. Aber da sie meiner Mutter und nicht mein Vetter sind, kann ich nicht mehr für sie tun und sie nicht duzen. Ich bin sehr gemessen in meinen Vertraulichkeiten und finde, dass die Zunge immer hinter dem Gefühl zurückbleiben muss. Ich weiß, dass sie jetzt böse sind, was ich nicht bedauere. Werden sie schnell wieder gut. Ihre Betty.